herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich spreche heute mit Besat von Churland. Besat ist Freelancer, Rails-Developer und Remote-Arbeiter. Mit Churland realisiert er die Idee einer Freelance-Vermittlungsagentur. Ja, herzlich willkommen, Besat. Erzähl uns doch einmal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
Hi Christine, danke für die Einladung. Gerne kann ich ein bisschen mehr von Churland erzählen und wie das Ganze entstanden ist. Und das hat quasi angefangen als Plattform für Freelancer, dadurch, dass ich halt selbst Freelancer war und ich so eine Plattform haben wollte. Und damals hatte ich quasi das Problem, dass ich keine Remote-Jobs mit angemessenem Stundensatz gefunden habe. Ich dachte mir, dass viele andere Leute das gleiche Problem haben und habe deshalb Churland gestartet, mehr oder weniger.
Du hast damals auch als Entwickler dann gearbeitet, oder?
Genau, ja. Ich war damals Entwickler fürs Kuna und Jahr Innovation Lab in Hamburg.
Mhm. Wo hast du dann nach Jobs gesucht, als du sagst, ja, du hast keine mit angemessenem Stundensatz gefunden?
Beispielsweise auf Upwork oder Fiverr, aber auch auf Toptal beispielsweise. Das ist auch eine amerikanische Plattform. Aber das Problem ist einfach, dass man, sobald man remote geht, mit der ganzen Welt konkurriert. Und da wird es schwierig, quasi passende Jobs und passende Konditionen zu finden.
Wie schafft Churland das dann, dass der Stundensatz besser ist?
Durch Referrals. Wir haben quasi die Restriktion der Aufnahme, dass wir die Leute, die wir aufnehmen, testen und sicher gehen, dass es alles Senior-Leute sind, das heißt Leute, die schon länger im Job sind und sehr gute Arbeit leisten. Und die können dann auch bessere Konditionen von Auftraggebern anfordern. Und die Auftraggeberseite, die entsteht meistens aus unserem eigenen Netzwerk oder durch Referrals quasi, also durch quasi Referral-Marketing, wo halt Leute und Freelancer auf uns zukommen und sagen, dieser Kunde sucht jemanden. Habt ihr da nicht jemanden, der Interesse hat?
Wie genau sieht dann das Geschäftsmodell dahinter aus?
Wir nehmen uns eine Provision von 10%, mehr oder weniger. Das ist auch abhängig vom Kunden, aber wir nehmen uns quasi 10% als Provision.
Wie genau hast du denn Churland aufgebaut? Hast du da zuerst die Community aufgebaut oder die Beziehungen zu den Unternehmen? Man braucht ja letztlich beides, damit man matchen kann. Wie hast du angefangen?
Genau, das ist ein bisschen Henne-Ei, aber so wie jeder Marktplatz. Man hat zwei Seiten, die man quasi befüllen muss. Und wir hatten das Glück, dass wir quasi die Freelancer-Seite aus unserem Netzwerk hatten. Also Chris und ich haben das 2016 quasi angefangen daran zu arbeiten und 2017 gestartet dann. Und damals hatten wir schon ein Netzwerk von Freelancern, die wir persönlich kannten. Und die Jobseite, die kam dann auch von den Freelancern und von uns, kamen die Anfragen dann auch rein.
Welche Unternehmen stehen denn nun hinter Churland?
Wir arbeiten mit verschiedenen Unternehmen zusammen, unter anderem mit About You. Das, glaube ich, kann man auch auf Churland.com in unseren Testimonials sehen. Wir arbeiten mit Kuna und Ja teilweise zusammen. Wir haben Kooperation mit der MVP Factory, sind gerade dabei, mit anderen großen Kunden zu sprechen, die ich jetzt noch nicht veröffentlichen kann, aber haben definitiv schon viele bekannte Kunden auch im Portfolio.
Dann können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Welche Talente suchen denn die Unternehmen? Also ganz sicher natürlich die Entwickler. Was noch?
Entwickler, Designer und Produktmanager hauptsächlich, aber auch SEOs, also Search Engine Optimizierer. Und wir haben die größte Community, der größte Teil der Community, wir sind mittlerweile auf Churland.com und Glowland.com, was die internationale Variante von Churland ist, quasi für Englisch sprechende Freelancer, haben wir ca. 250 Mitglieder und der größte Teil sind Entwickler und gefolgt von Designern und dann kommen Produktmanager.
Was genau zeichnet jetzt einen guten Remote-Freelancer aus, gerade auch im Vergleich zu einem guten Büromitarbeiter mit demselben Jobprofil? Welche Fähigkeiten muss der auch mitbringen?
die Fähigkeit zur Eigenorganisation, selbstständigen Arbeit und relativ wenig Input relativ hohe Qualität, also hohe Qualität zu liefern. Das ist wichtig.
Wie genau könnt ihr das sicherstellen und wie sieht da auch der entsprechende Auswahlprozess aus?
Wir screenen die Leute, das heißt, bevor sie aufgenommen werden, machen wir entweder Reviews von deren vorherigen Arbeit. Wir hören uns auch Referrals an aus unserer Community, die andere Freelancer empfehlen und machen teilweise Coding-Challenges, Design-Challenges, auch Produktmanager-Challenges, wo die Leute getestet werden in einem Live-Call auf Zoom und dann entscheiden wir quasi, ob die aufgenommen werden und am Ende entscheidet auch der Kunde natürlich in nochmal separaten Interviews, ob die Person dann für diesen Job passt. Und wir bekommen dann auch regelmäßig Feedback vom Kunden.
Wie testest du als Entwickler jetzt einen Designer? Wie kannst du das beurteilen?
Ich kann selbst nicht designen, aber ich kann beurteilen, ob es ein gutes Design ist oder nicht. würde ich sagen. Und wir haben dafür quasi eine Challenge, wo die Leute halt eine Aufgabe bekommen und es geht auch um Design, aber auch um UX, Benutzbarkeit und so weiter. Und im Prinzip ist es auch sehr logisch. Also es ist quasi beispielsweise, wenn du ein Formular gestaltest und die einzelnen Formularfelder auch kategorisierst und nach quasi gruppierst nach Themengebieten und Semantik. Und wenn jemand das klar strukturieren kann und logisch denkt, dann geht es nicht darum, dass es jetzt unbedingt eine coole Grafik ist oder so, sondern es geht mehr darum, dass die Person eben ein sauberes, cleanes und gut organisiertes Design abliefern kann. Und das kann man als Entwickler oder auch als Nutzer, glaube ich, ganz gut bewerten.
Also im Grunde geht es vor allem auch um die innere Logik dann.
Ja, wie gut ist die Person, etwas zu strukturieren und zu erklären und etwas einfach nutzbar und übersichtlich zu gestalten.
Ja, jetzt würde mich interessieren, wie genau sieht denn euer Marketing aus? Also du hast ja schon gesagt, die Referrals, macht ihr sonst noch was?
Wir machen einen Podcast, da warst du ja auch zu Gast. Und ja. Zwar machen wir den Journal Podcast und haben auch den Glowland Podcast jetzt auf Englisch gelauncht, wo ich der Host bin. Und wir machen sonst E-Mail-Marketing für unsere Freelancer quasi, also in unserer Community, wo wir auch regelmäßig Updates posten und nach Input fragen und so weiter. Sonst machen wir kein Marketing an sich, außer halt Word of Mouth und Empfehlungsmarketing. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben es versucht mit AdWords und mit Facebook-Ads und mit allen möglichen Geschichten. Da waren wir aber weniger erfolgreich als auf den Kanälen, die wir jetzt nutzen.
Ja, das ist auch einfach ein Lernprozess. Zum Thema Lernprozess. Auf der Website von Challenge steht, wir sind ein Remote-First-Unternehmen und haben Erfahrung in der effizienten Organisation von Remote-Teams. Was genau ist dabei eurer Erfahrung nach wichtig?
Genau, also wir sind alle selbst remote arbeiten bei Journaland und haben dadurch natürlich auch noch extra Erfahrung gesammelt, aber ich bin ja auch noch teilweise als Freelancer unterwegs, auch in einem Remote-Team und unsere quasi Teammitglieder genauso. Und wir haben gelernt, dass man mit verschiedener Methodik eben Effizienz steigern kann bei Remote-Teams, indem man den Kommunikationsaufwand reduziert und die quasi die Teams dann in autarke kleine Teams unterteilt und mit regelmäßigen Sprints und Releases dann automatisiert quasi ein Produkt baut, also automatisiert quasi die Kommunikation ersetzt und dann halt Schritt für Schritt ein Produkt baut quasi.
Wie genau schafft ihr die Automatisierung? Kannst du da ein Beispiel geben?
Klar, also bei Journal zum Beispiel, wir haben zwei Plattformen, wir haben Journal und Glowland. Die basieren auf dem gleichen Code, aber haben verschiedene quasi Frontends. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben alles quasi, was wir bei einer Veröffentlichung von einer neuen Version brauchen, automatisiert. Das heißt, wenn wir Features für einen Sprint fertig haben. Dann werden die automatisch in die Staging-Umgebung deployed, also veröffentlicht. Die Testumgebung, dann wird getestet und dann wird, nachdem die Tester das okay gegeben haben, wird automatisch in Production deployed mit einem Klick halt auf beide Plattformen beispielsweise. Und dann geht eine Nachricht automatisch an Slack raus, die alle benachrichtigt, dass die neue Version draußen ist. Das ist quasi ein Modell. Das andere ist, wenn Fehler auftreten, dann bekommen wir auch quasi eine Nachricht im Slack und wissen sofort Bescheid, wo und was gerade passiert.
Wie habt ihr das aufgesetzt von Anfang an? War das ein Prozess? Oder habt ihr gesagt, wir bauen das von Anfang an total automatisiert auf?
Das war ein Prozess und wir haben das Schritt für Schritt für uns so gelernt und quasi umgesetzt. Und da halt sind halt viele Learnings aus anderen Projekten auch mit reingegangen. Also das war quasi ein Schritt für Schritt. Prozess.
Hast du sonst auch noch Learnings, wie man die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bestmöglich reduzieren kannst?
Ja, und zwar ist es wichtig, meiner Meinung nach, Aufgaben zu verteilen, die autark also erfüllt werden können. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt unser Jobboard entwickeln, dann ist das ein Task, den einer unserer Freelancer dann umsetzt. Und der ist dann quasi autark für dieses Jobboard im Frontend zuständig. Und ein anderer kümmert sich um einen anderen Teil, wie beispielsweise die Netzwerk-View, die Expertenansicht. Und das sind halt abgeschlossene Mini-Projekte quasi. Das ist quasi der Schlüssel dafür, weil diese Leute dann voneinander nichts brauchen.
Ja, und dadurch habt ihr quasi die Schnittstellen reduziert zwischen den Teammitgliedern.
Genau, ja.
Wie oder bei welchen Aufgaben funktioniert das besonders gut? Also ich kann mir vorstellen, nicht bei allen lässt sich das gleichermaßen umsetzen.
Ja, also wenn man ein Team hat von Leuten, die relativ diverse Skills haben, dann funktioniert das meist gut, wenn man quasi Leute braucht, die sehr spezialisiert sind und wenn man quasi jemanden, also einen Flaschenhals hat, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt diese eine Person, ist die einzige Person, die dieses Problem lösen kann, dann hat man ein kleines Problem, da muss man halt warten, bis die Person Zeit hat, sozusagen.
Das bedeutet aber letztlich auch, dass die Hierarchien sehr, sehr flach sind bei euch. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie in jedem Startup, glaube ich, oder in den meisten.
Ja, aber die Personen haben ja, wenn ich das richtig höre, eine sehr hohe Entscheidungsbefugnis dann letztlich auch. Weil anders lässt sich ja diese Schnittstelle nicht wegkriegen.
Ja, absolut. Also wir fällen auch lieber quasi und machen mal was falsch und korrigieren das im Nachhinein, als dass wir zu viel besprechen und zu viel irgendwie interpretieren und theorisieren. Also wir versuchen einfach, Dinge umzusetzen, nachdem wir die Idee quasi untereinander besprochen haben und dann halt, falls was falsch verstanden wurde, dann müssen wir natürlich nachbessern, aber erstmal releasen, erstmal fertig machen.
Wie geht ihr dann mit den Fehlern um? Habt ihr da eine besondere Fehlerkultur?
Ja, und zwar versuchen wir uns nicht gegenseitig zu beschuldigen. Das heißt, es ist halt gesund zu sagen, okay, es ist eben nicht gut gelaufen, aber es ist jetzt nicht die Schuld von einer Person oder so, sondern es liegt halt am Prozess meinetwegen. Und dann sagt man halt ganz offen, was wo es halt hakt und man schaut, wie dringlich das ist und man fixt dann das Problem sozusagen so schnell wie möglich.
War das schon immer so oder wie seid ihr da hingekommen?
Ich denke, das kommt halt auch aus der Art und Weise, wie wir arbeiten, weil die Mitglieder, die jetzt mit mir zusammen die Webseite umsetzen, beispielsweise die Plattform, kommen alle aus dem Startup-Umfeld und die sind also Senior-Leute mit 20 Jahren Erfahrung teilweise. Das ist einfach die Erfahrung.
Apropos Erfahrung, was war denn dein größter Aha-Effekt in Bezug auf die Organisation von Remote-Teams?
Mein größter Aha-Effekt? Gute Frage. Ich glaube, es gab viele natürlich, aber der größte Aha-Effekt ist tatsächlich dieses Abkapseln von Abhängigkeiten. Das heißt, was ich wirklich gemerkt habe und als wir das noch nicht so gemacht haben, ist, dass es wirklich schwierig ist, diese Kommunikationsbarriere, dieses Ich warte auf Ressource X zu handeln, remote, weil du hast andere Zeitzonen, du hast Teilzeitarbeiter, du hast quasi dann teilweise Wartezeiten von 1-2 Tagen, bis dann eine Frage beantwortet wird. Das ist extrem ineffizient. Das heißt, wenn möglich, einfach alles so abkapseln, dass eine Person eine Aufgabe selbstständig hat lösen kann.
Du hast jetzt gerade auch noch gesagt, andere Zeitzonen. In welchen Zeitzonen sitzen denn die Teammitglieder von Trelland?
Die sind größtenteils in der Zeitzone GMT plus 2 ist Deutschland, glaube ich, richtig? Da sind wir größtenteils drin und sonst haben wir aber auch Leute in anderen Ländern, teilweise Leute in Vietnam, einen Entwickler, wir haben einen Developer in Russland und ein paar Leute in Amerika manchmal, die aushelfen.
Wie macht ihr das dann mit dem Time Overlap? Ist euch das wichtig und wie kriegt ihr das hin? Auch für Calls und so weiter, wie setzt ihr die an?
Ja, Calls ist natürlich schwierig. Wir hatten eine Zeit lang Leute in Australien und in Mexiko und so weiter. Calls sind dann immer so eine schwierige Geschichte, vor allem, wie gesagt, wenn das ist wieder so eine Ressource, wo man im Prinzip alle braucht, damit es halt funktioniert. Also es ist halt, du brauchst halt alle Leute zur gleichen Zeit, im gleichen Call. Es ist halt kompliziert. Das möchte ich halt so weit wie möglich reduzieren. Das heißt, meiste Kommunikation über Slack und sonst 1-zu-1 Calls und nicht so viele Team-Calls, nicht so viele Meetings.
Jetzt haben wir ja schon gehört, die Remote-Zusammenarbeit birgt auch natürlich ihre Tücken, auch wenn sie sehr, sehr viele Vorteile hat. Was war denn für dich der größte Vorteil, warum du dich dafür entschieden hast, dass die Teammitglieder auch in verschiedenen Zeitzonen sitzen können?
Die Talente sind natürlich überall gestreut und ich möchte auch mit Jerland das Prinzip verfolgen, dass die Skills und die Zusammenarbeit wichtig ist und nicht, wo jemand lebt oder wo jemand arbeitet, sondern die Leistung und das Commitment am Ende des Tages.
Ja, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig. Was würdest du jetzt sagen, rückblickend? Auf welche 3 Dinge sollte man besonders achten, wenn man so ein Remote-Team aufsetzt und warum?
Ja, gute Frage. Also es ist natürlich auch abhängig von dem Produkt, was man hat, aber für uns waren jetzt die 3 Dinge, die wichtig. Am wichtigsten sind, ist, dass man mit Experten zusammenarbeitet, die autark sind und die wissen, was sie tun. Meistens Senior-Leute. Das heißt, die kann man auch mal alleine lassen, wenn die halt viel Erfahrung haben. Das ist so das erste Learning. Das zweite Learning ist, dass man Calls reduziert auch und viel halt in 1-zu-1-Kommunikation auch macht. Und das dritte ist Automatisierung von Prozessen möglichst.
Was hättest du denn gerne gewusst, bevor du Trelland gegründet hast?
Was ich gerne gewusst hätte, ich hätte mich gerne steuerlich und buchhaltungsmäßig besser ausgekannt.
Bist du dann da reingewachsen oder hast du es letztendlich outgesourced?
Ja, ich habe es outgesourced, aber ich wachse immer noch rein, sag ich mal so.
Ja, weg ist eben nicht immer weg. Ja. Wo soll denn die Reise mit Trelland in Zukunft hingehen? Kannst du uns dazu was verraten?
Ja, also ich denke gerne groß, aber muss natürlich auch immer Schritt für Schritt sich auf die Füße schauen und schauen, wo man hingeht. Zurzeit ist es so, dass wir unsere Priorität darin haben, dass wir unser Netzwerk quasi erweitern, unsere Plattform erstmal fertigstellen und quasi unser Branding soweit und Marketing soweit halt anpassen, dass die richtige Message rausgesendet wird und unsere Positionierung quasi ganz klar sich ganz klar abgrenzt und abgegrenzt zur Konkurrenz aufgestellt ist. Und dann in Zukunft würde ich gerne halt in erster Linie eine Plattform haben, die eben nach wie vor faire Löhne und gute Löhne für remote Arbeit garantiert, die offene Kommunikation und offene Verträge und so weiter im Open Source Spirit hat und eine Community, die sich gegenseitig unterstützt und dann halt unter den Prämissen auch wachsen. Aber Wachstum ist nicht alles. Für mich ist es wichtiger, dass dieser Spirit von Jerland dabei quasi nicht beschädigt wird. Also wir möchten einfach der gute Recruiter sein im Endeffekt.
Welche drei Tipps hast du denn für Leute, die remote freelancen wollen und natürlich auch zu Trailend dann wollen?
Drei Tipps. Also vielleicht der erste Tipp ist, ein Online-Portfolio zu haben und Beispielprojekte. Das sagt meistens mehr, als jeder Test auch testen kann, wenn man halt weiß, okay, das wurde von dir entwickelt oder das wurde von dir gebaut und das hast du wirklich gemacht. Das ist sehr hilfreich. Das zweite ist eben Routine. Darüber habe ich auch mal gesprochen in unserem Podcast, dass man sich eine Routine aufbaut, die dann wirklich täglich verfolgt wird. Remote heißt nicht am Strand, sondern remote heißt für mich auch aus einem Büro und aus einer guten Arbeitsumgebung und einer täglichen Routine quasi. Das ist das Zweite. Und das Dritte.
Wie kann so eine Routine für dich aussehen? Was ist da wichtig?
Das ist individuell unterschiedlich. Aber für mich ist wichtig, jeden Tag eben quasi, was ich quasi mache, ist, ich versuche jeden Tag erstmal mit Sport und dann Frühstück und dann quasi ins Büro gehen und dann quasi zwischendrin natürlich dann immer wieder kleine Pausen und dann abends eben entspannen und das eben jeden Tag. Also dass man wirklich eine gesonderte Arbeitsumgebung hat von der Lebensumgebung, das ist halt wichtig und nicht im Pyjama arbeitet beispielsweise.
Also Arbeit und Leben letztlich doch wieder trennen, wie auch im Büro, aber natürlich anders.
Genau, also remote Arbeit heißt für mich, ich kann frei entscheiden, wo ich lebe, aber es heißt für mich nicht unbedingt, dass ich quasi als digitaler Nomade eben jeden Tag mich woanders hinbewege. Es kann auch funktionieren, aber es ist für mich individuell, habe ich rausgefunden, ich bin wesentlich produktiver, wenn ich mir wirklich ein Nest baue, sage ich mal, und eine Routine aufbaue.
Ja, ich auch und ich glaube die meisten Leute.
Genau.
Was war denn der dritte Punkt?
Der dritte Punkt ist, das Soziale nicht zu vernachlässigen, weil remote Arbeit macht einsam, auch kann einsam machen, wenn man nicht aufpasst. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man schnell sich isoliert von Freunden und von Arbeitskollegen und so weiter, weil man sie eben nicht im Real Life trifft. Und da kann ein Coworking Space und ein Shared Office quasi aushelfen.
Wie bist du dann damit umgegangen? Du sagst jetzt, du bist in den Coworking Space gegangen. Hast du sonst noch Tipps gegen diese Vereinsamung?
Tipps. Da muss halt jeder für sich die richtige Lösung finden. Hobbys helfen. Soziale Hobbys helfen. Und sonst würde ich sagen, muss das jeder irgendwie für sich finden. Die Balance, das ist so die kleine Lebenskunst. Aber man muss, glaube ich, schauen, dass man ein bisschen, also vor allem auch als Digitalarbeiter ist man oft halt, es gibt auch viele introvertierte Leute und dass man da so ein bisschen aus seinem, quasi aus seinem Schneckenhaus rauskommt. Also individuell unterschiedlich, aber auf Leute zugehen und offen sein und sozial zu sein und sich auch mal ein bisschen zu pushen, auch wenn man es nicht möchte.
Wie gehst du dann mit dem ständig wechselnden Umfeld um oder ständiges, übertrieben, aber immer wieder wechselndem Umfeld um in Bezug auf das Soziale?
Ich bin fest in Malaga mittlerweile. Also ich bin fest hier, habe mir ein kleines Nest gebaut, habe ein kleines Shared Office. Ich habe viele Freunde hier. Meine Freundin ist hier. Ich habe zwei Katzen.
Ah, okay, du bist hier wirklich angekommen.
Ja, ich bin im Spießertum, im Remote-Spießertum angekommen, ja. Also ich bin eine Zeit lang quasi gereist, viel auch um die Welt gereist. Ja, das war auch super und das war auch eine schöne Phase. Ich fühle mich jetzt aber, sage ich mal, fühle mich jetzt auch sehr wohl und finde auch, dass ich jetzt produktiver bin wahrscheinlich.
Ah, da bist du einen ganz schönen Weg gegangen. Welche drei Ressourcen haben dich denn auf diesem Weg am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites, YouTube-Channel, andere Podcasts, Meetup-Gruppen, Menschen oder auch Orte?
Ja, gute Frage. Es hat bei mir damals angefangen mit der 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Das Buch. Da gibt es viele gute Ansätze, die man sich, man muss nicht alles, man muss halt wieder sagen, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Man muss immer kritisch bleiben, finde ich. Und diese ganzen Leute, die dann quasi einen den Traum verkaufen wollen und damit halt selbst reich werden wollen, sollte man immer kritisch beäugeln. Aber das war für mich ein guter Ansatz. So die Idee überhaupt, dass es überhaupt geht und möglich ist und dass die neuen Reichen quasi nicht die Leute sind, die viel Geld anhäufen, sondern die Leute, die viel Freiheit haben. Und sich die quasi das Leben halt relativ frei organisieren können. Das war die erste Ressource. Der Peter Levels von Nomadlist war die zweite Ressource, als ich dann quasi entschieden habe, dass ich auch mal das Nomadenleben, dass ich mal reisen möchte und dabei entwickeln möchte. Bin ich darauf gestoßen und das hat mich letztendlich auch für Journaland inspiriert. Ich wollte, iJourland war in der ersten Version eine Art deutsche Nomadlist quasi.
Ah, okay.
Das haben wir dann aber iteriert und dann als dritte Ressource würde ich sagen, ja, sind im Prinzip, ich sag mal, viele Bücher und Podcasts, die quasi die jetzt nicht direkt im Thema sind, aber die an das Thema quasi angrenzen. Ich mochte halt gerne die Bücher von Yuval Harari, der quasi über die Digitalisierung und die Homo Deus, Sapiens und so weiter schreibt und quasi Bücher über ja so Philosophien wie Stoizismus und so weiter. Das finde ich immer sehr interessant, weil man quasi dadurch motiviert wird, seinen eigenen Weg zu gehen, finde ich.
Ja, danke. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Gibt es denn noch was wir jetzt nicht besprochen haben, was du aber noch sehr, sehr wichtig findest? Oder irgendwas, was du noch promoten möchtest?
Ja, danke. Also wir haben selbst einen Podcast, den Journaland Podcast. Und da könnt ihr gerne reinhören und den Glowland Podcast und sonst unsere Webseite natürlich, falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei uns anmelden auf journaland.com und glowland.com. Ansonsten danke für das Interview und die Einladung, Christine.
Ja, danke für die tollen Einblicke in deine bzw. eure Arbeitsweise. War ein sehr, sehr spannendes Interview. Danke dafür.
Ja, gerne. Dankeschön.
Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in 2 Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.